Heute ist mein Thema, Gott will dir Gutes tun. Gott will dir wirklich Gutes tun. Denn Gott sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit dir, sondern Gedanken des Friedens, der Heilung, der Rettung. In dieser Welt passiert so viel Schlechtes, so viel Trauriges, so viel Entmutigendes, so viel furchtbar Grausames und Unverschämtes, so dass es ist schön zu wissen, ich habe einen guten Vater. Mein Vater hat mich lieb. Ich darf zu meinem Vater jederzeit kommen, so wie der verlorene Sohn zu dem Vater gekommen ist. Der wartet auf mich. Der Sauhirte hat nichts für mich übrig. Und wir haben genug Sauhirten in unserer Umgebung. Hirten, die uns nicht einmal von den Träbern zu fressen geben, was eigentlich die Schweine fressen, also unter aller Würde und aller Kanonen und so weiter. Nicht einmal das wird uns erlaubt, wenn ich ganz böse jetzt sage, also wir mit hungrigen Magen müssen wir ins Bett gehen und uns wird also nichts erspart, nichts geschenkt. Und dann zu wissen, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. Wir sind mittendrin in der Endzeit und in der Endzeit ist da auch eine Sache, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Die Liebe erkaltet. Und das haben wir heute. Jeder benutzt die Ellenbogen. Mobbing ist ein normales Thema, Tagesthema und Tagesordnung. Man geht über Leichen. Das ist Endzeit. Kriegs- und Kriegsgeschrei, Hungersnöte, teure Zeiten. All das, was wir nach Matthäus 24 lesen. Und gerade in der Endzeit brauchen wir einen guten Gott. Und dieser Gott, über den möchte ich heute reden. Ich lese zuerst als Einstieg Psalm 121, Vers 8. Im Psalm 121, Vers 8, da heißt es, Gott bewahrt dich vor allem Bösen. Also erlöse uns von dem Bösen, dem Vater uns. Aber hier ist Psalm 121, der Herr bewahrt dich vor allem Bösen, er bewahrt deine Seele. Also er bewahrt dich vor dem Bösen und ganz besonders betont er bewahrt deine Seele. Deine Seele braucht eine doppelte Portion Schutz und Bewahrung Gottes, weil sie so empfindlich ist, so sensibel ist, so anfechtbar ist, deine Seele. Und deshalb hat Gott auch gesagt zum Teufel, mach mit dem Hiob, was du willst, aber taste seine Seele nicht an. Deine Seele ist durch den Heiligen Geist versiegelt. Das ist was Gutes, das Siegel Gottes. Also Gott bewahrt uns vor dem Bösen und er bewahrt ganz besonders deine Seele. Der Herr erlöst dich vom Bösen, bewahrt dich vor dem Bösen, so dass das Böse dir nichts anhaben kann. Das Böse ist unvermeidbar in dieser Welt, in der wir leben. Also da kannst du nichts dafür. Du wirst mit bösen Menschen konfrontiert. Ich werde auf ein paar solche Situationen eingehen. Du wirst mit der Sünde konfrontiert. Du wirst mit Verleumdung konfrontiert. Du wirst mit Kritik konfrontiert. Du wirst mit alle möglichen negativen Dingen konfrontiert. Das Negative stürmt und stürzt auf dich ein wie ein Sturzbach. Aber du wirst bewahrt. Das geht an dir runter wie bei der Gans das Wasser. Schüttelst dich weg, es ist nichts da. Und weißt du, das Interessante, dass es bei der Gans, dass alles wie Wasser runtergeht, ist, die Federn haben Fett, sind geölt. So, die Salbung ist es. Das ist das Geheimnis, die Salbung ist es, die bei dir alles runtergehen lässt. Menschen, die keine Salbung haben, bei denen dringt es wie in einem Schwamm alles rein. Aber Menschen, die Salbung des Heiligen Geistes haben, bei denen geht alles runter. So, das ist wie heute der Herr mit den Seinen arbeitet. Es geht alles runter. Es trifft dich nicht. Du bist allglatt. An dir geht alles vorbei. Gott bewahrt uns und er bewahrt uns vor allem Bösen und er bewahrt deine Seele. Denn deine Seele ist es. Wenn die sündigt, ist die verloren. Und Gott bewahrt, dass deine Seele nicht sündigt. Dass deine Seele nicht negativ denkt. Dass deine Seele nicht gekränkt und nicht beleidigt wird. So, ihr Gott bewahrt uns, dass wir nicht zweifeln und nicht verzweifeln. Im letzten Moment greift er ein, bevor wir die Erde erreichen, bevor wir aufprallen, bevor wir zerschmettern, fängt er uns auf. Und uns geht's manchmal so, wir stürzen und wir spüren den Sturz und die Aufregung. Ich falle, ich falle, ich falle, ich falle. Aber ganz unten, im letzten Moment, prallst du bei Gott ab und er fängt dich ab. Er wird nicht zulassen, dass die, die dich hassen, dich vernichten können. Er bewahrt dich vor dem Bösen und bewahrt deine Seele. Er bewahrt uns, dass uns nichts angreifen kann. Ob 1.000 zu der Seite und 10.000 zu der Seite, ich übertreibe das jetzt, weil Psalmen, die konnten nur auf 1.000 gerade damals zählen. So, wir zählen ein bisschen weiter auf 10.000, 1 Million und 1 Milliarde. So, egal wie viele Leute an deiner Seite links und rechts fallen, dich soll es nicht treffen. Gott bewahrt dich, dass du keinen Fehltritt machst. Also du gehst auf einem sicheren, asphaltierten, mit Geländer versehenen Weg. Gott bewahrt dich. Der Weg des Heils, den Gott uns führt, ist ein sicherer Weg, dass selbst die Toren, die Narren, die Naiven, die Einfältigen, die Dummen, die Einfältigen, selbst dass die nicht irren da drin. So dieser Weg ist so mit Leitplanken versehen und Stehstreifen noch daneben und noch ein Bankett daneben, so du kannst nicht abrutschen. Ich lese eine Bibelstelle aus Habakkuk, das ist im Alten Testament, ersten Kapitel, und da ist die Situation beschrieben, in der du vielleicht manchmal drin stehst. Es ist alles zum Himmel schreiend. Also es ist katastrophal. Und gerade in so einer katastrophalen, zum Himmel schreienden Unrecht oder Situation, in solch einer Situation will Gott dich bewahren. Er will Gutes tun in der Hölle, in der du dich befindest. In dem Dilemma, in dem du dich befindest. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir müssen, so wie Jesus, die untersten Örter der Hölle durchschreiten. Uns wird nichts erspart. Je näher du mit Gott wanderst, desto massiver sind die Angriffe des Glaubens. Wenn du nur so oberflächlicher Christ bist, so holala, holala Christ bist und nur so gleichgültig, so nur mitschwimmst, mitläufst und dergleichen, du weißt nichts von den Anfechtungen, wovon ich heute Abend spreche. Aber wenn du ernst mit Jesus machst, ist die Hölle um dich herum los. Satan macht Überstunden. Satan schießt von allen Seiten, es wird scharf geschossen, es wird nichts erspart dir bleiben. Habakkuk Kapitel 1, Vers 2 und 3, dieser Prophet klagt zuerst einmal. Wir müssen immer sehen, zuerst einmal, bevor Gott hilft, wird gejammert und geklagt, wird geweint, wird gerufen, wird geschrien. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Gott will Gutes tun, wenn wir ein Signal geben, Hilfe, ich gehe unter. So, deshalb immer wieder, bevor Gott etwas tut, es wird geklagt. Und auch morgen zu diesem Thema möchte ich euch einladen, unerwartete Segnungen. Sogar diese unerwartete Segnungen, ich gehe eine Stufe weiter von dem, was ich heute predige, noch ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist also dieses Unerwartete, du hast noch nicht ausgesprochen, hat Gott schon eingegriffen, hat Gott schon was getan, ist schon was passiert. So noch ehe sie rufen, noch ehe du Luft holst, noch ehe du formulierst, hat Gott eingegriffen. Aber hier heute gehe ich noch ein Stückchen voraus, du siehst die Situation, du übersiehst die Lage und verzweifelst. Da heißt es hier, Gewalt regiert überall. Ich schreie um Hilfe, sagt der Prophet. Ich erlebe himmelschreiendes Unrecht. Menschen werden geschunden. Also interessante Situation. Menschen werden geschunden. Heute genau das Gleiche. Müssen sich quälen und plagen, die Menschen. Wo man nur hinschaut, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Lass wieder was aus. Das Gesetz Gottes wird mit Füßen getreten. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen. Niemand verschafft ihm Recht. Das ist die Situation. Also, dort lebt der Gläubige. Denke nicht, dass der Gläubige in einer heilen Welt lebt, wo alles schön geordnet ist. Du lebst im Saustall. Du lebst in der Katastrophe. Du lebst in der Krise. Du lebst im Krankenhaus. Du lebst im Gefängnis. Das ist die Situation, in der wir leben. Du lebst in der grausamen Grube. Du lebst im Tal der Todesschatten. Das ist die Situation, in der wir Kinder Gottes leben. Das ist die Situation, wie der Prophet es beschreibt. Schaut euch um. Es tut sich etwas. Habakkuk 1, Vers 5 lese ich dann weiter. Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen, wenn wir zu Gott rufen. Wir werden staunen, was passiert. Ihr werdet staunen, sagt hier der Herr. Es tut sich was. Ihr werdet es erleben. Wenn euch jemand erzählen würde, würdet ihr das nicht glauben. Es tut sich was. Und genau darüber will ich sprechen. Es tut sich was. Gott tut etwas. Und wenn ich jetzt weiterlese, auf die Geschichte eingehe, er sagt, die Babylonier werden kommen. Die Babylonier werden mit dem ungerechten System aufräumen. Die Babylonier, Nebukadnezar hier, ist grausamer Herrscher, ein Stalin, ein Hitler, ein Nero, ein Tyrann, ein Diktator, und er walzt das Land nieder und er räumt mit denen, die Ungerechtigkeit geübt haben, die Gewalt geübt haben, hier die Menschen mit Füßen getreten haben, Unschuldige dahingerafft haben, diese Menschen werden dahingerafft. Die ganze Regierung und sogar dem letzten König werden sogar noch die Augen ausgestochen, dem letzten israelitischen König. Gott spricht, die Babylonier kommen zu Hilfe für die Hilflosen. Die Hilfe, die Gott dir und mir und uns schickt, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Die kommt nicht vom Himmel, sondern die kommt aus Babylon hier. Die kommt aus der Welt. Ich sage euch eines, die Welt ist solider. Die Welt ist normaler. Die Ungläubigen sind gerechter als manche so selbsternannte Heilande und selbsternannte Pharisäer und selbst oder möchte gerne scheinheilig und so weiter. Die Welt. Und hier diese Babylonier kommen und diese Babylonier, die werden diesen Unterdrückten helfen. Und ich sag dir eines, auch deine Hilfe kommt nicht von denen, wo du denkst, jetzt der fromme Bruder, die fromme Schwester, deine Hilfe kommt von der Welt. Deine Hilfe kommt von Menschen, von denen du nicht denkst, die du gar nicht kennst und gar nicht vermutest, aus einer total anderen Richtung. Also, wo du nicht einmal erwartet hättest. Das weltliche Gericht spricht dir mehr Recht, als manche Fromme dir Recht zugestehen. So, dieses erbarmungslose Volk, dieses wilde Volk, das die Welt durchzieht, wird gerichtet durch die Moslems vielleicht. Heute, durch die Terroristen, und durch Mafioses und was weiß ich, grausamer, denn selbst wenn Nebukadnezar wird nachher durch ein Volk gerichtet, das grausam ist, wie er gewesen ist. So wird die Welt gereinigt durch einen Ofen, durch ein Feuer, das stärker ist, als das vorhergehende war. Gott bringt also durchs Gericht und Verderben seine Antwort. Wir fragen uns manchmal, warum passiert das und jenes in meinem Leben? Leute haben vielleicht Gott nicht gedankt. Und Gott sagt so, lass ich mal euch wegnehmen. Dann wollt ihr sehen, was ihr vermisst, was euch fehlt. Weißt du, solange wir alles haben, danken wir nicht. Aber wir merken, sobald etwas fehlt, sobald einer fehlt, merken wir, wir vermissen diese Person. Wir vermissen das Gute. Wo ist mein elektrisches Licht? Wo ist die Müllabfuhr? Wo ist die Wasserversorgung? Wo ist das? Wenn das mal nicht mehr da ist, stell mal vor, du musst Wasser 5 Kilometer holen, da aus der Spree holen oder sonst noch wo zum Bach weit rennen, dann schätzt du wieder, dass selbst wenn rostiges Wasser aus der Leitung kommt und das abkochen muss, um Tee oder Kaffee zu machen. Die Rechtschaffenen werden durch die Treue Gottes am Leben bleiben. Die also gottesfürchtig sind, die werden am Leben bleiben. Gott wird die Seinen durchbringen. Also das ist diese Botschaft, die ich heute so rüberbringen möchte. Gott verteidigt die Seinen. Gott sorgt für die Seinen und sogar um der Auserwählten willen, steht im Wort Gottes, wird die Zeit verkürzt. Und würde die Zeit nicht verkürzt, würde kein Mensch mehr selig werden können. Wir gehen auch jetzt, was wir Endzeit nennen, wir gehen einer Zeit entgegen, die es noch nie in der Geschichte war. Verwirrung, Verführung, wir haben keine Verfolgung, aber Verführung und Verwirrung und geistiges Verderben, das ist da. Und dann Ausbeutung, Unterdrückung jeder Form. Und Gott rächt sich an diesem himmelschreienden Unrecht, was du erlebt hast. Und Gott sieht dein Herz, Gott sieht die Tränen, die du geweint hast. Gott sieht die Bedrängnis, in der du durch bist. Und dann Habakuk weiter, wenn ich lese, Kapitel 2, müsst ihr das ganze Buch lesen, da steckt alles so viel Stoff drin. Aber ich greife nur was raus. Du hast dir fremdes Eigentum angehäuft. Also dieses Hamstern, was die Priester damals gemacht haben, die Geistlichen damals gemacht haben, die Oberen und so weiter. Gott rächt sich für die Seinen, was man ihnen weggenommen hat. Gott greift ein in das böse Spiel und sagt, Schluss, bis hierher und nicht weiter. Man kann Gott nichts vormachen. Menschen kann man so viel vormachen. Du kannst so Theater spielen und glaubhaft alles präsentieren, aber Gott kann man nichts vormachen. So, Gott sorgt für die Unterdrückten, Gott sorgt für die Ausgebeuteten, Gott sorgt für die, die verunsichert sind, Gott sorgt für die. Also erwarte Gutes von Gott. Gandhi hat einmal gesagt, den Guten kann nichts Schlechtes passieren. Aber letztendlich, wenn wir so zuschauen, passiert den Guten, weil sie als dumm verkauft werden oder als dumm behandelt werden. Also der lässt nach, der gibt nach und so weiter, der Klügere gibt nach und so weiter. Und weißt du, wir sehen immer, was vor Augen ist. Aber letztendlich, was unterm Strich mal rauskommt, den Guten passiert nichts Schlechtes. Den Guten folgt Gutes. Und die werden Gutes ererben, auch wenn sie in diesem Leben vielleicht nicht das alles so sehen und nicht das alles erleben. Wir sind noch nicht fertig mit der Reise. Wir sind noch unterwegs. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Weißt du, wir sehen immer nur hier das Irdische. Ich möchte, dass wir unser Leben auf die Ewigkeit anlegen und auf die Unendlichkeit anlegen. Also endlos unser Leben anlegen. Und da ist die Rechnung noch nicht gestellt. Da ist noch nicht der Tag der Abrechnung. Hier, wir sehen auch Eigentum angehäuft. Wir sehen, die Ägypter haben die Israeliten ausgenutzt, 400 Jahre in der Sklaverei. Und dann, als es heißt, zieht aus, dann sagt doch Gott ganz raffiniert und ganz schlau und so typisch jüdisch, borgt euch von den Ägyptern goldene, silberne Gefäße. Denn und so weiter, und die haben sich geborgt, aber nie mehr abgegeben. Jetzt hat sogar der ägyptische Staat die Juden angeklagt. Irgendjemand hat sich da gewagt aus Ägypten und hat die Juden angeklagt mit Zins und Zinses, Zinsen, Zinsen, wieder das zurückzugeben, was sie den Ägyptern da damals abgeluchst haben. Aber Gott hat gesorgt, denn umsonst habt ihr gearbeitet für die Ägypter, umsonst habt ihr die Pyramiden gebaut, umsonst habt ihr ihnen gedient, ihr sollt nicht umsonst dienen. Das Schlimme dabei ist, dass das Volk Gottes, das was Gott ihnen gegeben hat, die silbernen und goldenen Gegenstände, das goldene Kalb draus gemacht haben, Götzen draus gemacht haben, anstatt dass sie Gott die Ehre gegeben hätten. Das Volk Gottes hat nicht verstanden, damit umzugehen. Aber was soll's? Die Ausgebeuteten, die werden ihren Lohn von Gott bekommen. Die Ausgenützten. Gott zahlt mit einer anderen Münze heim. So, und wir sehen also hier, die Ausgebeuteten werden aufstehen, heißt es dann in Habakuk weiter, und dir wird mit gleicher Münze heimgezahlt werden. Das heißt, die Revolution frisst ihre Kinder. Geschichte. Wir können es überall erleben, egal wo das ist, die Revolution frisst ihre Kinder. Es rächt sich alles und es wird wieder heimgezahlt. Und zuerst einmal ist das ein Gericht gegen den Teufel selbst und gegen seine Agenten, die Handlanger Satans, dass die zuerst gerichtet werden, diese Unterdrücker, die die Gotteskinder immer wieder runter. Du denkst einmal, was habe ich verbrochen? Was habe ich falsch gemacht? Warum geht es mir so dreckig? Aber Gott sagt, dich soll kein Übel erreichen. Auch wenn es scheinbar oder sichtlich doch das eine und das andere erreicht. Dass du auch mal nass wirst und auch mal durchnässt und durchfroren nach Hause kommst und doch mal das eine und das andere verlierst. Aber Gott sagt, dich soll kein Übel treffen. Was es auch immer heißt. Gott bringt dich im entscheidenden Moment immer in Sicherheit. Er nimmt dich dann auf die Seite. Und wenn Gott dich manchmal auf die Seite nimmt, sträube dich nicht. Weißt du, Gott zieht dich. Und das ist das, wie Gott dir Gutes tut. Ich will dir zeigen, wie Gott Gutes tut. So hast du es vielleicht noch nie gehört und noch nie verstanden. Gott nimmt dich plötzlich aus dem Verkehr raus. Legt dich aufs Krankenbett. Plötzlich steckt er dich ins Gefängnis. Plötzlich bringt er dich ganz woanders hin, wo du gar nicht glaubst, dass du hinkommen solltest. Oder nie daran gedacht hättest. Er zieht dich aus dem Verkehr. Und dann lässt er alle voll in das Unglück rennen. Ich habe hier eine Geschichte von einem Bruder aus New Orleans bekommen oder gehört, oder was heißt, das Zeugnis hat er mir geschickt. Folgendes passiert, plötzlich gibt Gott ihm, dem Bruder, einen Auftrag in New Orleans, als noch alles gut war, noch vor Katrina, gibt den Auftrag, verkaufe dein Haus. Das Haus schön an der Küste, mit Sicht zum Meer, verkaufe dein Haus. Deine Frau sagt also, horch, Mann, du bist wahnsinnig. So ein schönes Häuschen zu verkaufen, das kriegen wir nicht zweimal. Und er hat es verkauft und hat noch einen sehr guten Preis dafür bekommen. Und dann zeigt ihm der Herr ein anderes Häuschen. Also während sie das Haus noch verhandeln und verkaufen, finden sie 20 Kilometer weiter ein anderes Haus, das zwar nicht mit dem Blick zum Meer ist, aber doch an einer Anhöhe ist und gut aussieht und günstiger ist. Und verkaufen noch, finden sie gleich einen Käufer, der darauf schon fast gewartet hat, das Haus kaufen zu können, kauft dieses Haus. Und dann kommt Katrina und von dem Haus ist nichts mehr übrig. Das sieht so aus, als wenn die sich abgesprochen hätten, Gott und der Mann und so weiter. Und weißt du, das sieht manchmal sehr, 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 sehr komisch aus, sehr mystisch und ja, so unfassbar. Da gibst du was her. Gott zieht einen aus dem Verkehr. Warum? Weil er was Gutes für uns möchte. Oder weil er was Gutes vorbereitet. Und Gottes Arbeitsweise. Er will uns Gutes tun. Und zwar von Anfang an. Und vieles geschieht an diesem Guten in der vorlaufenden Gnade. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott nimmt uns aus dem Verkehr, damit uns das nicht mehr belastet und das nicht mehr belastet, dass wir das und dieses nicht mehr brauchen. So, er entlastet uns im Vorfeld, noch bevor das kommt. Die ersten Christen haben eine ganz Schnapsidee bekommen. Ich unterstelle es jetzt mal den ersten Christen. Weißt du, die haben geglaubt, der Herr Jesus ist gekreuzigt, auferstanden, nach ein paar Tagen in den Himmel gefahren, dann kam der Heilige Geist, das ging so Schlag auf Schlag. Und die haben geglaubt, Jesus kommt bald wieder. Also so schnell ist er in den Himmel gefahren, er wird auch bald wiederkommen. Noch zu unseren Lebzeiten wird Jesus wiederkommen. Also wir brauchen kein Haus mehr, wir brauchen kein Geschäft mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Wir warten auf den Heiland. Und sie verkauften ihre Häuser und brachten das Geld in der Gemeinde. Gott will uns Gutes tun, auch manchmal durch blöde Einfälle, ich sage das erstmal, blöde Einfälle, dumme Gedanken, enthusiastische Gedanken, und die verkaufen ihre Häuser, bringen das und so weiter, und die haben noch einen guten Preis bekommen für die Häuser, denn alle wollten in Jerusalem irgendwie wohnen. Und Jerusalem hatte Zukunft, etc., nach ihrer Meinung, der Tempel frisch gebaut und eingeweiht, also so nah wie möglich. Und wahrscheinlich die Christen, die waren auch ganz nah am Tempel, also die besten Grundstücke, Berg Zion und in der Gegend, guten Preis bekommen. Und was passiert? 70 nach Christus fällt Jerusalem, wird belagert, wird alles zerstört, wird alles in Schutt und Asche gelegt. Und die Brüder, die sind auf der anderen Seite des Jordans und sind in Sicherheit, haben ihr Schäfchen im Trockenen. Gott hat so auf diese unkonventionelle Art geleitet und ihnen Gutes getan. Irgendjemand fing an mit dieser Idee, Häuser zu verkaufen, das Geld lieber für Mission, Reich Gottes zu verwenden. Und Reich Gottes, wir werden sowieso nichts mitnehmen. Und so haben sie ihr Geld, gutes Geld gewonnen, haben sich selbst in Sicherheit gebracht und sie haben nicht weinen müssen, jetzt haben wir unser Haus verloren. Und als sie später nach Jerusalem kamen, da war alles flach. Und es war den Juden sogar verboten, Jerusalem zu betreten. Selbst wenn sie nur ein Grundstück gehabt hätten, hätten sie niemals nach Jerusalem kommen dürfen. Sie hätten nur vom Ölberg runterschauen dürfen und können auf Jerusalem. Das war alles, was Hadrian ihnen erlaubte später. So, Gott arbeitet in seiner vorlaufenden Gnade. Gott sagt, zieh aus. Oder verkaufe es. Psalm 97, Vers 10. Weißt du, manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Du hättest gutes Geschäft gemacht, wenn du vor dem Mauerfall ein Grundstück gekauft hättest. Meine Vermieterin, wo wir zuerst mal in der Friedrichstraße waren, die hat für Appel und Ei ein ganzes Arsenal, Areal, nicht Arsenal, Areal gekauft. Für spottbilliges Geld. Keiner wollte an der Grenze und noch in Kreuzberg dazu, wollte jemand so ein Grundstück haben. Sowieso keine Aussicht. Aber die haben gesagt, wir können nichts verlieren, eine gute Anlage. Irgendwann vielleicht wird mal was und dergleichen. Und dann sind die Bodenpreise um das Dreifache gleich nachdem Berlin Hauptstadt wurde, in die Höhe gegangen, war das Geld angelegt. Du musst einen guten Riecher haben. Und das Gute, das Gott tut, und das Gute, das Gott in unserem Leben tun möchte, ist, er gibt uns einen guten Riecher. Der Heilige Geist ist ein Geist, nicht nur mit Augen und Ohren, sondern auch für die Nase. Er gibt uns immer den richtigen Riecher. Da bist du dran. Auto kaufen, verstehst du? Bevor du Schrott zusammenkaufst, das ein Riecher, ein gutes Auto zu kaufen. Oder bei der Wahl von bestimmten Dingen, Berufswahl oder Partnerwahl oder Wohnwahl, wo wir wohnen wollen und sollen, und zwar den richtigen Riecher. Gott will uns Gutes tun, und wie tut er uns Gutes? Die Bibel sagt, er will die Fenster des Himmels auftun. Er gibt uns einen Riecher. Ein Riecher, oh, das ist okay. So, er erlöst uns von dem Bösen, dass das Böse uns nicht erreicht, die negativen Aussagen, die Flüche uns nicht erreichen, dass wir bewahrt werden, es soll dich nicht treffen, die bösen Geschwüre und Krankheiten, dass du so viel Widerstandskraft in dir hast, so immun bist, so viel Vitamine gegessen und geschluckt hast und so gesund gelebt hast, dass das gar nicht dich trifft, und er baut um dich eine feurige Mauer, um dich zu sagen, das macht Gott alles. Das ist also das Gute, das er tut. Der Schutz Gottes ist das Gute. Die Bewahrung Gottes. Psalm 97, Vers 10, Gott erlöst dich aus der Hand der Schwachen, der Schwächlinge. Das heißt eigentlich nicht der Schwachen, sondern dort heißt es richtig übersetzt der Schwächlinge. Gott erlöst aus der Hand der Schwächlinge. Und du sollst dein Leben nicht in die Hände von Schwächlingen legen. Und das ist eine ganze Menge Schwächlinge. Also wir können ihnen nicht mehr weiterhelfen. Verstehst du, wenn jemand schon so kommt und keine Hoffnung und keine Übersicht hat, ist ein Schwächling. Gott erlöst uns von den Schwächlingen. Deine Feinde sind die Schwächlinge. Das sind deine wahren Feinde. Gott erlöst von diesen Feinden, von den Schwächlingen, von den Nutzlosen, von den Taugenichts, die nur dein Geld kassieren und dir doch nicht helfen. Gott erlöst dich aus der Hand der Schwächlinge. Eine Bewahrung. Etwas, was Gutes, das was Gutes bewirkt. Weiter, Psalm 40, Vers 13. Da ist auch wieder, wie der Christ, der Gläubige, der Gottesfürchtige lebt. Das Unglück überfällt mich von allen Seiten. Erlebst du auch sowas? Das Unglück stürzt von allen Seiten über dein Leben zusammen. Ich kann es nicht zählen, wie oft es zuschlägt. Schimpf und Schande kommen über alle, die mir nach dem Leben trachten. Also, Gott erlaubt, dass alles zusammenfällt. Gott will nämlich den Teufel erwischen. Und du bist die Falle für den Teufel. Alles fällt zusammen. Weißt du, wie soll Gott an den Teufel rankommen, an den Bösen rankommen? Wie soll er das Böse vernichten? Und er benutzt dich als Lockvogel für das Böse. Verstehst du mich? Und er wird nicht zulassen, dass du in Schimpf und Schande landest. Aber du bist der Lockvogel. Und das ist die, verstehen wir das Gute? Das Böse in deiner Umgebung muss rausgelockt werden. Das ergibt sich nicht freiwillig. Das kapituliert nicht freiwillig. Es muss rausgelockt werden. Wo sind noch Wurzeln des Unheils, des Unglücks, des Bösen und des Übels? Wo sind die Wurzeln? Und die werden rausgelockt. Und dann stehst du da schutzlos auf weiter Flur ganz allein und die kommen und die wollen sich an dir vergreifen. Und in dem Moment, wo die zuschnappen wollen, greift Gott ein. Schimpf und Schande komme über alle, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen sie und zu Schanden werden alle, die an meinem Unglück Freude haben. Also du als Falle, als Lockvogel. Schimpf und Schande, das ist Gute. Weißt du, Gott macht Wurzelbehandlung. Gott geht in die Tiefe. Alles oder nichts. Und deshalb, diese Feinde, die du heute siehst, die wirst du morgen nicht sehen, hat Gott zu Moses gesagt, als Pharao ihnen nachjagen. Die Feinde, die du heute siehst, wirst du morgen nicht mehr haben. Aber du musst sie gesehen haben. Du musst sehen, mit wem sich Gott angelegt hat. Und du sollst sehen, wer und was dich vernichten und ruinieren und zerstören wollte. Gott ist mit dir. Glaubst du das? Amen. Gott ist mit dir. Lass uns sagen, Gott ist mit mir. Und ich bin mit Gott. Amen. Und deshalb, weil Gott mit uns ist, können wir alles verkraften. Macht uns gar nichts aus, denn wir sind von einem Panzer umgeben, der unsichtbar ist. Das sieht der Teufel nicht, diesen Panzer, der uns umgibt. Das ist der Heilige Geist. Der Teufel kann an den Heiligen Geist nicht ran. Das Geheimnis. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist und der Teufel kann an den Heiligen Geist nicht ran. Er ist ein gefallenes Wesen und der Heilige Geist ist Gott. Er ist ein Teil der Gottheit und Gott wohnt in einem Licht, wo niemand beikommen kann. Und auch wenn du den Heiligen Geist hast, der Teufel kann an dir nicht beikommen. Versteh das, was es bedeutet, voll Geistes zu sein. Deshalb solltest du bemüht sein, voll Geistes zu sein. Und je voller du vom Heiligen Geist bist, desto weniger kann der Teufel bei dir ausrichten. So, an den Teufel kommt er nicht ran, der Teufel sieht den Heiligen Geist nicht und kann an den Heiligen Geist sich nicht vergreifen und wird sich auch hüten, sich an den Heiligen Geist zu vergreifen. Denn damit bekommt er mit Gott zu tun. So, nur noch ein paar Meilen haben wir gesungen, die Fahrt ist zu Ende, mir gefällt dieses Lied, mir kommen Tränen. Ich werd berührt von diesem Lied, oh, wunderbare Gnade, wenn ich so dran denke. Gott will Gutes an uns tun. Und von hier, von dem Augenblick, wo ich Ja zu Jesus sage, bis ich drüben ankomme, und wenn ich drüben bin, werde ich nur noch Gutes haben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Du wirst von dem Guten, von der Güte Gottes regelrecht verfolgt. Ob du es glaubst oder nicht. Nicht, du wirst regelrecht von der Güte Gottes verfolgt. Der Vater erwartet dich. Weißt du, die Erlösung ist schon was Gewaltiges. Das Größte, was wir haben, ist die Erlösung. Und wir danken Gott bald Tag und Nacht, beim jeden Abendmahl gedenken wir der Erlösung und so weiter. Aber die Erlösung ist nicht alles. Die Erlösung ist nur ein Klacks. Weißt du was? Der ganze Himmel, die ganze Ewigkeit. Die Paläste, die Städte, die wir bewohnen werden. Und dann eine ganze Ewigkeit. Nicht nur 40 Jahre, sondern eine ganze Ewigkeit. Wir haben ausgesorgt für den Rest unseres Lebens. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das heißt nicht nur in diesen 40 Jahren, wo ich hier lebe, oder 50 Jahren, 60 oder 100 Jahre, sondern Ewigkeit werden, die ganze Ewigkeit. Und es wird alles zufliegen. Schlaraffenland. Vielleicht auch schlimmer. Ich glaube, dass der Himmel schlimmer sein wird als Schlaraffenland. Nein, weißt du, wenn schon Schlaraffenland so wunderbar ist, wie wird dann der Himmel sein? Wenn wir uns Menschen, denn die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Die Hütte Gottes, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, nichts wird mehr da sein. Also ewige Wonne, ewiges Glück, ewige Freude, ewiges Vergnügen, Straßen aus Gold. Der Tisch ist gedeckt. Und Gott deckt uns den Tisch. Wenn du nach Hause kommst, ist alles fertig. Du wirst erwartet. Als wir in Indien waren, die Geschwister haben auf uns stundenlang gewartet. Ich bin mal nach Jugoslawien, da war noch Tito an der Macht, bin nach Jugoslawien gefahren und wir an der Grenze nicht durchgekommen, verzögert und so weiter. Damals gab es kein Telegramm und kein Handy und dergleichen, aber die Geschwister wussten, wir kommen. Wir werden kommen. Und die haben einen vollen Tag und eine Nacht gewartet auf uns, gesungen, Hähnchen warm gehalten und wir kommen hin, wir haben mit zu Mitternacht und wir haben gedacht, wir sind froh, wenn wir ins Bett kommen und dann alles da, also die sind nicht nach Hause gegangen, die haben uns erwartet und genau so wird es auch im Himmel sein, die werden uns erwarten, dann kommen wir dort an und dann wird gleich gedient und dann geht's gleich weiter mit dem Feiern. Eigentlich würde man sagen, jetzt lass uns schlafen gehen. Nein, jetzt endlich sind sie da. Du musst diese Gastfreundschaft, diese slawische Gastfreundschaft oder auch die indische Gastfreundschaft, was wir dort erlebten, das musst du erlebt haben. Wir schlafen und die Leute haben kein Wasser. Das ist alles eingefroren, es ist tiefster Winter. So hoch Schnee, dass ich meinen Volkswagenkäfer, dass der verschwunden ist, wenn man so in eine so ausgegrabene Straße oder so einen Weg reingefahren ist. Und dergleichen. Und keine Waschmaschine, kein elektrisches Licht, Petroleumlampen oder so Laternen. Das ist schön romantisch, aber trotzdem. Und wir schlafen und plötzlich, während wir schlafen, das ist noch interessant, das musst du auch noch was. 10 Leute, Mann und Frau in einem Zimmer, in einem Bett. Das ist so fantastisch. Kein Sex, kein Problem. Aber weißt du, wie zieht man sich aus? Unter der Bettdecke sich auszuziehen. Das muss man lernen. Das alles. Aber diese Gastfreundschaft, wir ziehen uns dann an und schlafen, da machen sie da so Vorhänge, hängen sie da auf, und da sehen wir immer Licht. Und morgen stehen wir auf, unsere ganze Schmutzwäsche gewaschen. Mit Bügeleisen getrocknet in der Nacht. Liebe der Geschwister. So Gott, und noch viel mehr, wenn das schon Slaven einen so erwarten können, noch wie viel mehr der Vater im Himmel. Dass er die Seinen erwartet, wenn die heimkommen. Du darfst heimkommen, du wirst erwartet. Gott erwartet dich in der Ewigkeit. Auch wenn so vieles nicht perfekt ist. Wir kennen von den Beatles dieses Lied, The Yellow Tree. Und da ist ja diese Geschichte, der hat einen tiefen Hintergrund. Da ist ein Junge von zu Hause aus durchgebrannt. Das ist also die Ursache, wie dieses Lied auch entstanden ist. Nur, dass es nicht gelbe Tücher waren, es waren weiße Tücher. Oder weißes Tuch. Und dann der Junge... Mutter war fromm, betet, die Eltern beten, sind gläubig. Heute hat mich ein Bruder angerufen, Pastor aus Berlin, der sagt, ähnliche Geschichte, der sagt, du wirst nicht glauben, mein Enkel, wir haben die Hölle durchgemacht, als Pastorenfamilie, wir haben die Hölle durchgemacht. Der Junge, rauschgesüchtig, der Junge mit einer Frau lebt zusammen, die... x-mal geschieden und was weiß ich, eine Hure würde ich fast auf Deutsch sagen, lebt zusammen und wir beten und es sieht so aus, als wenn Gott Gebet nicht hören würde. Und wir sind durch die Hölle gegangen. Aber jetzt vor einigen Wochen hat er sich zu Gott bekehrt, hat zu Gott gefunden und wir beten jetzt, dass alles anders wird. So ähnliche Geschichte. Und so ist ein Junge irgendwo in Amerika, schreibt an die Mutter eine Karte, Mutti, ich komme nach Hause. Und ich muss an diesem Damm, wo ihr da wohnt, vorbeifahren, Eisenbahndamm. Und wenn ich nach Hause kommen darf, häng ein weißes Tuch raus als Zeichen. Ich werde eine Station weiterfahren und ich werde den Weg dann zurücklaufen von der Station. Und wenn ich kommen darf, wenn ich noch willkommen bin, wenn ich noch euer Kind bin und euer Kind sein darf, einfach ein weißes Tuch raushängen. Und dann kam der Tag, wo der Zug vorbeifahren sollte, wo der Junge drin sein sollte. Die Mutter ist, die ganze Ortschaft hat weiße Tücher gesammelt und die ganze Leine und alles, was sie an Wäsche zusammengebracht hat, aufgehängt. Und der Junge brach zusammen im Zug, ich darf nach Hause kommen. Ich darf nach Hause kommen. Und da ist dieses Lied von den Beatles entstanden. Also die Wurzel für dieses Lied. The Yellow Tree. Du darfst nach Hause kommen. Der Baum voll mit Tüchern. Du darfst heimkommen. Gott erwartet uns. Und das ist das Gute. Weißt du, wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Wir sind alles verlorene Söhne, verlorene Töchter. Aber ich darf nach Hause kommen. Und der ganze Himmel, das ganze Himmel ist voll Sterne, voll Verheißungen, voll Zusagen Gottes, du darfst nach Hause kommen. Gott erwartet uns. Gott erwartet dich. Der Tisch ist gedeckt, alles ist da. Weißt du, das Gute, das Gott tut und dass es so wahr ist, Lukas 15, Vers 7. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Im Himmel wird mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder als über 99 Gerechte, also prozentual gerechnet. Als 99 Gerechte. Im Himmel ist Freude über jede Bekehrung, auch wenn sie noch so schwach, noch so simpel, noch so schlicht, noch so oberflächlich ist. Gott erwartet uns. Halleluja. Und du darfst hinter dem Kreuz, und das ist für mich so was Großes, hinter dem Kreuz sehe ich die Sonne, sehe ich das Licht, sehe ich das Land, sehe ich die Verheißung. Hinter dem Kreuz, da wartet schon der Vater mit ausgebreiteten Armen. Du wirst erwartet im Himmel. Ist das nicht gut? Ist das eine gute Nachricht? Der ganze Himmel hängt voll. Deine Stimme, als ich so drüber nachdachte, was werde ich im Himmel tun, wenn ich dort ankomme? Warum soll ich überhaupt in den Himmel? Was nütze ich dem Himmel? Und dann hat Gott mir ein paar Gedanken gegeben, die ich mit euch teilen möchte, warum ich in den Himmel muss, warum ich in den Himmel gebraucht werde, warum Gott mich in den Himmel erwartet. Und dann hat er irgendwie so ganz tolle Gedanken kam mir, Gott, ich fehle noch für den Himmel, für die Sammlung. Ich fehle noch. Meine Stimme fehlt noch für den Himmel. Mein Ton oder was es auch ist, mein Lobgesang, mein Gebet, mein Glaube fehlt noch dem Himmel. Mein Beitrag fehlt noch dem Himmel. Also ich werde noch benötigt dort im Himmel. Jesus hat immer wieder zu den Leuten gesagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also mein Glaube, egal wie schwach der ist, der fehlt noch für den Himmel. Egal, ob das vom Hauptmann, von der Witwe ist oder so. Ohne dich ist der Himmel unvollendet und unvollkommen. Wir werden erwartet. Und deshalb hat Gott einen Platz für uns vorbereitet. Du bist wichtig für Gott. Im Himmel wirst du vermisst. Gott sagt, wann kommt er endlich? Wann bekommt er den Wunsch, die Sehnsucht heimzukommen? Gott will dir Gutes tun. Deshalb erwartet auf dich. Komm heim, verlorenes Kind. Heißt es in so manchen alten Lieder, wo er dann den Sünder nach Hause ruft. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht abgeschrieben oder aufgegeben oder übersehen. In 1. Mose 30, Vers 22. Aber das könnte ich auch von jemand anders nehmen. Jetzt, ich nehme nur die Rahel, weil diese Frau schon lange nicht mehr betrachtet habe. Die Rahel. Und Gott gedachte an Rahel. Gott gedachte an Noah. Gott gedachte an so vielen Menschen. Aber hier, und Gott gedachte an Rahel und er erhörte sie und öffnete ihren Mutterleib. Gott gedachte an Rahel. Gott gedachte an Hannah. Also Gott denkt an uns. Gott hat uns nicht vergessen. Und auch wenn für die Rahel jetzt lang gearbeitet, gekämpft wurde, und um dich wird auch hart gekämpft, der Herr muss auch nochmals 7 Jahre für dich arbeiten, um dich da rauszuholen und dich da frei zu bekommen. Eigentlich wollte er dich von Anfang haben, aber für den Anfang hat es nicht geklappt. Und dann kam die Lea mit den blöden Augen. Was es auch immer war. Und jetzt arbeitet der Herr noch einmal 7 Jahre, um die Rahel. Also die Rahel muss schon etwas, ein Prachtstück gewesen sein. Die Rahel muss schon was Besonderes gewesen sein, dass der Jakob nochmal 7 Jahre für die Rahel gearbeitet hat. Und so arbeitet auch Gott noch einmal 7 Jahre, weil er die Rahel will. Die Lea ist auch okay, aber die Rahel besonders. Gott meint es gut mit uns. Und das muss ich auch jetzt noch, diesen Gedanken hat Gott mir gegeben, den ich mit euch teilen möchte, auch wenn er manchmal andere Wege mit uns gehen will und geht und so aussieht, als wenn er nichts anderes für mich hat als nur diesen Weg, auch dann meint er gut mit uns. Auch wenn er mit uns manchmal andere Wege gehen muss und geht. Er liebt uns, auch wenn er uns manchmal anders behandeln muss. Weißt du, es gibt manchmal solche und solche. Manche gehorchen dem Herrn aufs Wort und manche brauchen so Streicheleinheiten. Er steht zu uns. Auch wenn wir nichts von ihm fühlen. Mein Kind bleibt mein Kind, solange es mein Kind ist. So bist du bist Kind Gottes, solange du existierst. Gott hat uns nicht aufgegeben. Er liebt uns. Er liebt dich und mich, auch wenn nicht alle meine Gebete erhört werden. Stell mal vor, Gott würde alle meine Gebete jetzt erhören, habe ich nichts mehr für den Himmel. Was soll ich dann dort noch machen? So, er hört nicht alle Gebete, das er wird sie erhören. Denn wir lesen ja, und die Schalen im Himmel, da gibt es sogar ein ganzes Siegel dafür, das sind die Gebete der Heiligen. Also diese Gebete, viele Gebete die wir hier unten auf Erden sprechen, werden erst im Himmel vollendet. Und vieles, was wir hier auf Erden angefangen haben, wird im Himmel erst vollendet. So deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn manches nicht hier vollendet wird, die Gebete der Heiligen. Und wie viele tausende Gebete, wenn ich nur ans Vaterunser denke, auch runtergeleiert. Wenn ich dann denke, dein Reich komme oder dies und das und so weiter, was alles gebeten worden ist oder es nicht erhört worden ist, aber im Himmel wird es alles erhört werden. Alle Gebete, ich glaube felsenfest und ich bin davon überzeugt, dass kein einziges Gebet, das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gesprochen worden ist, dass es verloren geht. Es wird alles notiert. Der Zeitpunkt steht bei Gott. So, Paulus sagt in Römer Kapitel 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Also wir sollten Menschen voller Hoffnung sein. Gott macht nichts Negatives. Mit Gott habe ich eine neue Lebensgeschichte. Mit Gott habe ich eine neue Lebensphilosophie. Mit Gott habe ich ein neues Lebensziel. Mit Gott lebe ich, gehe ich in eine ganz neue Richtung. Gott ist es, der mich absolut versteht. Er will uns Gutes tun. Gott ist der Gott, der uns absolut versteht. Also dich versteht vielleicht dein Mann nicht und deine Frau nicht. Dich verstehen deine Kinder nicht, dich verstehen deine Verwandte nicht. Dich verstehen sogar deine Glaubensgeschwister nicht einmal. Und manchmal vielleicht verstehst du dich selbst nicht einmal. Aber Gott versteht dich. Gott versteht dich. Er sieht deine geheimsten Wünsche und Träume, deine Stärken und Schwächen. In Hebräer Kapitel 4, Gott versteht uns. Und da heißt es von Jesus, doch er gehört nicht zu denen, der unsere Schwächen nicht verstehen und zu uns kein Mitleid oder zu keinem Mitleid fähig wäre. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie auch wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Also er kann uns verstehen. Und deshalb meint Gott immer gut mit uns, weil er uns versteht. Er versetzt sich in unsere Lage. Denn seit Jesus ist Gott Christ geworden. Bisher war er Gott, abseits, weit weg von dieser Erde. Da hat er kommandiert, Gesetze gegeben, Engel geschickt, die haben das alles für ihn gemacht. Aber seitdem sein Sohn hier unten war, sein Sohn zu Tode geprügelt wurde, zu Tode geschlagen wurde, zu Tode gehetzt wurde, seitdem er mit ansehen musste, was sie mit seinem Sohn angestellt haben, seitdem ist er ein anderer Gott. Er hat sich bekehrt, ist menschlich geworden, hat für die Menschen viel mehr Verständnis, viel mehr Gefühl, viel mehr Empfinden. Er sieht dein Unglück. Er sieht, in was du hineingeraten bist, unverdienter, unverschuldeter Weise. Und wir geraten in so viele Dinge und für die können wir oft vieles gar nicht. Schon allein, ich bin in eine arme Familie geboren oder ich bin in eine Säuferfamilie geboren oder eine straffälligen Familie geboren oder ich bin dort hinein. Was kann ich dafür, dass ich dort, ich bin nicht gefragt worden, möchtest du zu denen oder zu jenen hingehen? Ich bin dorthin delegiert worden. Und jetzt bin ich da. Aber Gott versteht es, was es bedeutet. Er sieht dein Unglück, er sieht deine Ausbeutung, er sieht dieses himmelschreiende Unrecht, das wovon ich gelesen habe beim Habakuk. Er sieht die Schinderei, er sieht deine Ablehnung, die du erlebst, nicht erwünscht, nicht gewollt. Er sieht deine Erschütterungen, die du durchgemacht hast und immer noch durchmachst und noch durchmachen wirst. Er kann das alles empfinden, dass, so wie Jesus, an seinem Sohn hat Gott eine Lektion gelernt. Eigentlich das Leiden Jesu, ich frage mich, für wen war das jetzt eigentlich? War das für uns, war das für Jesus oder war das für Gott? Für wen war das Leiden Jesu? Wer sollte hier was lernen? Denkt drüber nach. Die Erschütterung, vom besten Freund verraten zu werden, vom Judas. Der Sohn Gottes musste das alles miterleben. Sein eigenes Volk, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die wollten mit ihm nichts zu tun haben, schon in Nazareth, wo er gelebt hat. Da wollten sie in den Abhang hinunterstürzen. Abgelehnt, unterdrückt. Das hat alles Jesus erlebt. Die wollten nicht glauben an ihm, nicht annehmen. Gott versteht deine Verletzungen, deine Schwächen, deine Kränkungen. Er versteht deine Beleidigung. Er versteht sogar deine Ohnmacht. Hängst am Kreuz wie Jesus. Mein Gott, das hat dein Vater gegolten. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich vergessen? Warum beachtest du mich nicht? Dieses Schrei des Sohnes Gottes, diese Aussichtslosigkeit. Das hat alles der Sohn Gottes erlebt. Und der Vater schaut vom Himmel herab. Das muss ein Drama, eine Tragödie im Himmel gewesen sein. Das muss eine Katastrophe im Himmel ausgelöst haben. Das richten meine Geschöpfe, die ich geschaffen habe, mit meinem Sohn an. So grausam kann die Bestie hier sein. Und seitdem kann Gott mit uns mitfühlen. Seitdem ist er uns gut gesonnen, weil seitdem sich Gott in deine, in meine Lage hineinversetzen kann. Weil seinem Sohn nicht besser gegangen ist. Seitdem versteht Gott uns, weil er sah, was man mit seinem Sohn gemacht hat, wenn man seinen Sohn behandelte. Durch Jesus ist Gott Mensch geworden, hat das Böse über sich ergehen lassen, wie Gülle wurde das Böse über ihn ausgeschüttet. Jesus, als er in diese Welt kam, er hat keinen Startvorschuss gehabt, Sohn Gottes. Er war genauso an Gebärden empfunden wie jeder Mensch, wie jeder andere. Und er hat das alles durchgemacht. Er wollte mal sehen, wie sieht es aus als Mensch. Seit Golgatha hat Gott mit uns Mitleid. Und zwar Erbarmen hat er sogar mit uns. Er weint über uns und sagt, guck mal, ich verstehe dich jetzt. Ich verstehe dieses himmelschreiende Unrecht, das du erlebst. Denn das hat alles mein Sohn auch durchgemacht. Und ihm ist nichts erspart worden. Was Gott auf Golgatha erlebte, das war ein Schock im Himmel. Ein Skandal, eine Katastrophe. Das Schlimmste, Scheußlichste und Brutalste, was je im Kosmos passieren konnte. Seit Golgatha, und deshalb seit Golgatha, ist Gott ein anderer Gott. Und deshalb wirst du auch im Neuen Testament ein ganz total anderes Bild auch von Gott finden. Hat Gott eine ganz andere Einstellung zu uns Menschen seit Golgatha. Eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Haltung nimmt er uns gegenüber ein. Er denkt ganz anders und er redet ganz anders zu uns und über uns. Seit Golgatha fühlt Gott auch anders. Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Seitdem sieht Gott uns mit ganz anderen Augen, beurteilt uns auch ganz anders. Er weiß, wir wollen und wir können es nicht. Er hat Sympathie für jeden von uns, Erbarmen und Mitleid. Und deshalb, ich vertraue Gott, dem Gott, der auf Golgatha dieses grausame Spiel der Menschen über sich ergehen ließ. Und deshalb will er Gutes. Er will nur noch das Gute und sagt, nein, so etwas darf mir nicht noch einmal passieren. Ich werde Menschen nicht mehr verurteilen und ich bin auch nicht mehr dafür, dass Menschen verurteilt werden. Jetzt spreche ich Gnade und Erbarmen zu. Seitdem wird Gott alle Angriffe, die auf dich gerichtet werden, wehrt er ab und sagt, nein, das hat mein Sohn schon alles erduldet, alles ertragen. Also, das musst du nicht noch einmal, mein Kind. Also, die Ewigkeit ist da. Und seitdem kümmert sich Gott auch um, hat sich um Jesus gekümmert, ihn von den Toten auferweckt. Er bleibt nicht im Totenreich. Weißt du, der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird. Von dir, von mir, von uns muss besiegt werden. Wir müssen alle den Weg des Todes gehen. Aber dann ist das Reich Gottes angebrochen. Und heute Abend, Gott meint es gut mit dir. Auch wenn die Liebe bei vielen erkaltet, die Ungerechtigkeit überhand nimmt und so weiter und es in der Welt immer dunkler und scheußlicher wird, die Liebe Gottes bleibt die Liebe Gottes zu dir. Und seit Golgatha ist die Liebe Gottes zu uns Menschen noch viel stärker. So war sie noch nie zuvor. Ist so wichtig. Wegen dir verkürzt Gott sogar die Zeit und sagt, es reicht. Jetzt lass mal nicht nochmals 2000 Jahre kommen. Die 2000 Jahre reichen vollkommen aus. Ich werde meinen Sohn schicken und er wird euch zu sich nehmen. Jesus, er ging umher und tat Gutes. Apostelgeschichte 10, 37. Er ging umher und tat Gutes. Er hat allen geholfen, die vom Satan überwältigt waren. Und ich muss euch eines sagen, in der Zeit damals in Israel, in Juda, in Palästina, da war der Teufel los. Die Menschen waren bankrott und abgewirtschaftet. Das Königshaus war abgewirtschaftet, das Priestertum war abgewirtschaftet, der Tempel war abgewirtschaftet, alles, die ganze Religion war bankrott. Und die Teufel hatten freies Spiel. Die Dämonen, da musst du vorstellen, wo Jesus auch nur hinkommt, alles besessen. Besessen, besessen, besessen. Zu den Juden sagte euer Vater sogar noch der Teufel und dergleichen. Und Johannes der Täufer predigt und sagt, die Axt ist schon an den Wurzeln gelegt. Wenn ihr nicht sofort umkehrt, wird es noch Schlimmeres passieren als das, als den Bäumen. Und wenn schon das grüne Holz so ist, was will dann das trockene Holz machen? Also der Teufel war in den Tagen Jesu los. Die Hölle war los. Und er kam umher und hat allen geholfen, die vom Teufel überwältigt waren. Und das müssen eine ganze Menge gewesen sein, denn das Evangelium ist voll von Heilungen, von Befreiungen. Sogar in der Synagoge, diese krumme Frau, sogar dass Menschen krumm werden, so stark war die Unterdrückung Satans im Judentum. So stark war die Unterdrückung Satans in der Synagoge, dass die Frau nicht einmal mehr aufrecht gehen konnte. Ihr Rücken war gekrümmt. Und Jesus sagte, sei gesund. Und die Dämonen fuhren mit großem Geschrei aus. Wenn schon allein auf den Höhen von See Genezareth, und eigentlich das Hochplateau, eine wunderbare Gegend, dass sogar Dämonen mit großem Geschrei ausfahren, in die Schweine hineinfahren. Wie viel Teufel waren in Palästina zu dem Zeitpunkt los? Er kam umher und ging umher und hat Menschen befreit, die vom Satan überwältigt waren. Das macht er heute immer noch. Das Gute dabei ist, Jesus bricht Satans Macht und befreit Menschen, die vom Satan besessen, gequält werden, befreit die Menschen. Jesus hat sein Reich begründet und er hat die Gemeinde angefangen, obwohl er genau wusste, die werden es nicht annehmen, die werden es nicht glauben, die werden es nicht nachfolgen. Und er sagte noch ganz klar, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Baut trotzdem seine Gemeinde. Auch wenn es den Juden nicht passt, wenn es den Atheisten nicht passt, wenn es den Frommen nicht passt. Egal, ich baue meine Gemeinde und diese Gemeinde steht bis heute. Die Gemeinde Jesu. Ich meine nicht die katholische Kirche und ich meine auch nicht die evangelische Kirche, aber ich meine das Reich Gottes. Steht immer noch. Das Reich Gottes ist querfeldein durch alle Denominationen und überall wirst du das Kinder Gottes antreffen, die Jesus lieb haben und mit Jesus gehen. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Und wir finden immer wieder Menschen, die ganz schlecht waren und durch die Gnade Gottes ganz gut werden. Ganz schlecht werden sie ganz gut durch die Gnade Gottes. Was Gott macht, damals, was er damals gemacht hat, das macht er auch heute noch und das wird er immer weitermachen. Er wird Gutes tun und er wird immer Spreu vom Weizen trennen. Er bringt das Gute, das Wahre, das Richtige durch. Das macht Gott. Er trennt immer wieder und deshalb so viele Spaltungen. Ich habe auch manchmal gedacht, mein Gott, schon die Urgemeinde und dann die Kirche, die ganze Kirchengeschichte. Wenn du die Kirchengeschichte studierst, Spaltung, Spaltung, Spaltung. Manchmal haben sogar drei Päpste gleichzeitig regiert. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Und dann die ganzen Freikirchen, die ganzen Gemeinden hin und her. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Warum ist die Spaltung da? Warum muss das sein? Und Paulus sagt, es ist nötig, dass Spaltung kommt. Spaltung muss kommen, damit das Wahre vom Falschen getrennt wird. Spreu vom Weizen getrennt wird. Klugen von den Törichten getrennt werden. Geistlichen von den Ungeistlichen. Reine von den Unreinen. Die Lauen von den Heißen. Brennenden getrennt werden. Das muss kommen, diese Spaltung muss kommen. Gott hat dreimal geschieden. Er schied Wasser, er schied Licht und Finsternis, er schied die Feste. Gott trennte, also das muss alles kommen. Die Gehorsamen von den Ungehorsamen. Das ist Gutes, dass Gott trennt. Spaltung. Spaltung ist nicht das Verderben. Manche Leute denken um Himmels Willen schon wieder eine Spaltung. Weißt du, vielleicht muss Spaltung kommen, dass du nur noch ganz allein übrig bleibst. Dass ich allein übrig bleibe. Warum? Und vielleicht wird passieren. Gott wird meines Erachtens, die Zeit wird kommen, dass es keine Kirchen und keine Gemeinden und keine Vereine mehr geben wird, dass jeder Gotteskind wird suchen, wie komme ich durch? Wir werden uns in den Bergen und Spalten und Höhlen und was weiß ich, wo wir uns verstecken müssen. Wir sehen, wenn ich die Offenbarung lese, die Zeit wird so dunkel sein, dass kaum der Auserwählte durchkommen wird. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Gott bringt die Seinen so durch. Weißt du, und wenn dann die Gläubigen so zerrissen sind, versteht man mal, ich rede etwas ein bisschen töricht jetzt im Augenblick und möchte ein bisschen töricht reden, wenn die Christen so zerstritten sind, da eine Gruppe, da eine Gruppe, da eine Gruppe, da eine Gruppe, da eine Gruppe. Weißt du, die Atheisten, die Sektenforscher oder wer es auch immer ist, die kommen damit nicht zurecht. Also wir können doch nicht vor jedem Haus einen Panzer hinstellen. Verstehst? Und auch die Kontrolle. Heutzutage wird alles kontrolliert, deine E-Mails werden gelesen, deine Telefone werden abgehört und da wird alles noch sogar ein halbes Jahr gespeichert, wenn möglich und so weiter. Weißt du, aber wenn alles so undurchsichtig ist, aber Gott hat immer noch die Übersicht, Halleluja. Gott hat immer noch die Übersicht, er kennt die Seinen. Das ist das Gute. Gott will Gutes tun und deshalb, wir sollten nicht unbedingt gegen Gott rebellieren, wenn er Dinge anzettelt, Dinge ihn anleiert, Dinge in die Wege führt und wir sagen, ich verstehe das nicht. Immer wenn du nicht verstehst, war Gott im Spiel. Nicht der Teufel. Weißt du, wir denken immer, der Teufel ist der böse Bub. Und wir schieben dem armen Kerl alles in die Schuhe. Er ist es nicht gewesen. Weißt du, Gott hat seine Hand im Spiel. Zum Beispiel, als dass Josef nach Ägypten verkauft wird. Freilich waren das die Bengels da von Jakob, die Bestien da aus Jakobs Haus, dass sie den armen Josef nach Ägypten verkauft haben. Das ist schon eine Geschichte mit der Rahel. Deshalb, da liest es, weil Josef war der Sohn von der Rahel, einer der Söhne von Rahel. Und so weiter, die hassten die Rahel, weil der Vater für die anderen Weiber, würde ich sagen, alles gegeben hat und für die Rahel keine Liebe gezeigt hat oder für die Rahel so viel Opfer gebracht hat, diese Rahel und so weiter. Und Josef war nur der einzige Sohn, der Benjamin ist noch nicht geboren gewesen. So, wir müssen sehen, da war ein Hass, da ist ein unterschwelliger Hass da gewesen. Aber Gott hat auch diesen Hass benutzt, um was Gutes draus zu machen. Gott benutzt negative Ereignisse in deiner Familie, negative Ereignisse in deinem Geschäft, negative Ereignisse in deiner Umgebung, deinem Beruf, deiner Gesundheit, wo es auch immer sein mag, um was ganz Gutes draus zu machen, um dass du überlebst. Die Familie Jakob hätte nie überlebt, die Katastrophe, diese Weltkrise. Nie überlebt, wenn Josef nicht in Ägypten wäre, auf dem Thron gewesen wäre, wenn er nicht in 20 Jahre oder so in der vorlaufenden Gnade, in der Vorbereitung. Gott braucht manchmal 20 Jahre, um dahin zu bringen, etwas vorzubereiten, wenn es dann nachher soweit ist, dass alles schon genau berechnet ist und genau geplant und genau vorbereitet ist. Das Gute, das Gott tut, ist langfristig. So, deshalb, du verstehst vieles, was heute Abend passiert in deinem, in meinem Leben, in unserem Leben, nicht. Und das denkst du, furchtbar. Also ich habe keine Übersicht, was soll das, wo soll das hinführen, was soll daraus werden? Gewiss, du siehst es nicht, aber 20 Jahre später. Wenn du heute die Welt verstehen willst, geh 20 Jahre zurück, dann verstehst du deine Welt besser. Geh 40 Jahre zurück, verstehst du deine Welt besser. Geh 50 Jahre zurück, du verstehst deine Welt besser. Das, was heute, was vor 50, 60, 70 Jahren gedacht, geschrieben, gelehrt wurde, das ist heute Realität. Und du verstehst die Welt anders, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen. Und wenn wir das in der Zukunft sehen möchten, du musst nur das sehen, was heute gespielt wird, das ist in 20 Jahren. Normalerweise 21 Jahre, so eine merkwürdige biblische Zahl, 21. So, Gott arbeitet voraus. Und dann sagt Josef, ihr gedachtet Böse mit mir, aber Gott gedachte Gutes mit euch zu tun. Also auch Gottes Wege sind verborgene Wege. Wir wissen manchmal gar nicht, warum Gott die Hungersnot zulässt und warum das alles ist. Ich weiß schon, warum er die Hungersnot zuließ. Weil... Und warum die 400 Jahre in ägyptische Sklaverei geraten sind, weil sie sich an Josef und am Vater versündigt haben, die Brüder. Deshalb mussten sie nach Ägypten gehen, denn erst nachdem sie sich an Josef versündigt haben, mussten sie nach Ägypten gehen. Da hat Gott schon alles so eingefädelt und eingeleiert, dass sie 400 Jahre nach Ägypten gehen müssen. Und diese 400 Jahre fehlen dem Volk Israel. Und das müssen sie das tausendjährige Reich noch herbeirufen, damit diese 7000 Jahre voll werden. So, weil einfach 400 Jahre fehlen. Und das passierte, weil sie Gott nicht gehorchten. Und wir haben dann später auch das Königshaus, dass sie dann in Gefangenschaft kamen nach Babylon, auch wiederum. Sie haben sich an Gott versündigt. Wenn man sich an Gott versündigt, 10 Generationen. 10 Generationen sind 400 Jahre etwa. Dann kann man wieder zurück zum Volk Gottes. 5. Mose 28, 10 Generationen ist da ein Maß angegeben, wenn sich eine Nation versündigt. Deshalb, wir werden immer wieder finden, 400 Jahre, und fragen manchmal, warum 400 Jahre? Nach der Bibel ist eine Generation 400 Jahre. Wir müssen diese Dinge sehen, aber Gott denkt es gut. Er wird die zerbrochene Hütte Davids aufrichten. Das ist meine feste Überzeugung, dass er die zerbrochene Hütte Davids aufrichten wird. Jesus wird es tun auf seine Art, mit seiner Kraft und so weiter. Nicht mit Macht und auch nicht mit der Hilfe von Amerika, sondern mit der Hilfe des Heiligen Geistes wird der Plan Gottes verwirklicht. Die ganze Tragödie mit Israel heute, Libanon, Israel und der ganze Israelstaat, der ganze Judenstaat, würde ich so sagen, ist nur eine Katastrophe. Israels 1948 gegründet ist nicht von Gott. Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Sie haben nicht auf die Stunde Gottes gewartet, mit Gewalt und Terror und so weiter. Martin Buber sagt, mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Sie haben nicht gewartet, dass Gott es macht. Wir machen, und das ist vielleicht nicht einmal das Schlimmste, aber sie machen mit der Hilfe der Supermächte, nicht mit der Hilfe Gottes. Und alles, was man mit der Hilfe der Supermächte macht, mit Organisationen macht, das geht alles, der Schuss geht daneben. Und in den letzten 50 Jahren hat Israel nichts dazu gelernt. Im Gegenteil, die Sache nur noch verschlimmert und das Chaos dort in der Welt noch breiter getreten. Aber Gott wird es tun, Leute. Gott wird seine Sache zum Ziel bringen. Und Gott wird den Sieg über alles, auch über den Nahen Osten, denn das ist sein Land. Israel, Kanaan, ist sein Fußschemel. Dort steht Gott, links und rechts. Also mit beiden Beinen. Dort steht Gott, das ist ein Fußschemel, das ist sein Land. Und dieses Land wird er nicht Amerika geben. Dieses Land wird er nicht den Russen geben und auch nicht der europäischen Gemeinschaft. Das Land ist sein Land. Auch nicht das Land gehört auch nicht den Juden. Das Land gehört Gott. Der Nahe Osten, das ganze Gebiet ist sein Land. Das ist sein Land, sein erwähltes Land. Und er wird nicht einer unwürdigen Generation, einer gottlosen Generation, einer Jesus ablehnenden Generation geben, sondern einer würdigen Bevölkerung. Und deshalb, Gott macht das alles schon recht. Und Gott weiß, wie er die Seinen dorthin bringt und sein Werk dorthin bringt, wie das auch alles sein sollte. Und die Angst in Jakob, wenn du die Bibel liest, Prophet Jeremia und so weiter, die Angst in Jakob, die Fische im Meer werden zittern. Die Fische im Meer werden zittern. Da war Holocaust und 70 nach Christus war nur ein kleines Vorspiel. Was da passiert, wenn die Fische im Meer zittern, da müssen doch diese Verrückte da im Iran und sonst noch wo in Israel sitzen genauso viele Verrückte wie in Iran, also und in Amerika auch, also Wildwest-Manier, da sitzen lauter, in der Welt regieren Verrückte. Also die Welt wird nicht von normalen Menschen regiert, sondern von Verrückten. Und es wird, da wird so viel Augenwischerei betrieben und so viel manipuliert und so viel rumgemacht, dass der normale Mensch es nicht mehr durchblickt. Aber Gott wird Ordnung schaffen auf seine Art. Die Angst in Jakob wird so groß sein. Und vielleicht werden wir diese Generation sein, die diese Angst in Jakob erlebt. Wir sollen nicht erschrecken. Wir sollen nicht erschrecken. Das alles muss geschehen. Ihr werdet von Kriege und Kriegsgeschrei hören, sagt Jesus. Ihr werdet von Kriegs- und Kriegsgeschrei hören. Aber das ist noch nicht das Ende. Erdbeben und Hungersnöte. Aber das ist noch nicht das Ende. Teure Zeiten, Inflation. Aber das ist noch nicht das Ende. Gott will was Gutes tun. Und bevor das Gericht über diese Welt kommen wird, wird Gott noch was Gutes tun. Und Gott tut immer das Gute. Und so weiter. Und ich sage euch, was das Gute ist. Jesus sagt, und das Evangelium wird allen Völkern gepredigt. Angefangen in Jerusalem, an Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Eigentlich in China und woanders ist das Evangelium bereits wird in Fülle gepredigt. In Russland, Evangelium in Fülle gepredigt. Und alle diese ehemalige Ostblock, dieser kommunistische Materialismus ist gefallen und auch der kapitalistische Materialismus noch wird fallen. Und dieser Fall des kapitalistischen Materialismus wird schrecklicher sein als der Fall des kommunistischen, atheistischen Materialismus. Das muss alles passieren. Aber dort wird überall das Evangelium gepredigt und wird verkündigt. Aber wo das Evangelium nicht verkündigt wird und wo das Evangelium sogar verboten ist zu predigen, ist der gesamte Nahe Osten, die ganze islamische Welt. Gewiss, da gibt's Radiosendungen, Leute trösten sich, aber das Evangelium wird nicht gepredigt, nicht so wie die Bibel es lehrt. Und im Staat Israel, in Jerusalem darf kein Fenster gebaut werden, kein Haus gebaut werden und im Fenster ein Kreuz. Das ist eine die lehnen das Kreuz Jesu Christi ab. Und mir ist es passiert, auf der Via Dolorosa, da kommt so eine katholische Pilgergruppe und die tragen das Kreuz und sind im tiefsten Gebet und dann kommt so ein Jude und spuckt auf den Boden und sagt, pfui, mit diesem Jesus von Nazareth. Ein Hass gegen Jesus in Israel. So frei wie ich hier predige, gewiss, ich kann das schon tun, aber wir haben keine Freiheit in Israel. Für Evangelium ist kein Platz, für Jesus ist kein Platz in Israel. Seine Geschichte, sein Geld wollen wir haben. Hier ist er geboren, schlachtet man aus, man baut ein Hotel darüber. Aber für Jesus kein Platz. Das Evangelium wird aber gepredigt werden. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Die arabische Völker, wenn dieses Chaos dort unten passiert, im Nahen Osten, da wird die Welt aufhorchen und die werden sehen, in wen sie gestochen haben, wen sie abgelehnt haben. Das wird Erweckung bringen und da werden Araber und Juden zusammen eine Straße bauen. Die werden zusammen zum Haus Gottes gehen. Das ist meine Philosophie, meine Einstellung und mein Glaube. Und Die hätten schon längst, im Nahen Osten hätten die Völker schon längst Frieden, wenn Amerika und Europa und Russland und China und alle Nationen sich die Pfoten weglassen würden. Die Völker können zusammenleben. Die sind schon aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und die können. Aber die anderen mischen sich rein. Weil da andere Interessen sind. Öl, die strategische Lage, etc. Da spielen andere Rollen. Und das muss gebrochen werden. Und Leute, ja, wir sind in der Endzeit. Das alles spielt sich zusammen. Eigentlich hätte Lust, manchmal so ein prophetisches Thema zu behandeln, aber Zeit reicht mir nicht. Aber wir sind mittendrin in der Endzeit. Und es entwickelt sich etwas, dass Europa sich von USA abnabelt. Es entwickelt sich, dass Europa dieses antichristliche Reich wird, unter Führung von Deutschland. Wir haben das erste Reich gehabt, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation für fast 1000 Jahre. Dann haben wir das zweite Reich gehabt, deutscher Kaiser. Dann haben wir Bismarck das zweite Reich gehabt. Dann unser Adolf, der wollte das dritte Reich haben. Und das vierte Reich bereitet sich bereits im Reichstag vor, wächst und entwickelt sich. Die tödliche Wunde, die heil geworden ist. Weißt du, was die tödliche Wunde ist? 9. September 89. Die ganze Welt, die Mauer fiel. Die ganze Welt war erstaunt. Keiner hat es geglaubt, dass die Mauer eines Tages fällt. Das sind alles, da arbeitet Gott, macht Gott Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Nicht Herr Kanzler Kohl und nicht der Herr Gorbatschow und nicht Herr Reagan. Gott hat Geschichte damals geschrieben. Die tödliche Wunde wurde heil und alle Welt staunte. Man staunt heute noch, 89, was passierte, dass die Mauer fiel, ohne Blutvergießen. Tödlich wurde heil. Und aus diesem Horn wuchsen dann diese Antichristen. Und ich sehe diese ganze Entwicklung, was jetzt Libanon und Europa ist. Amerika klickt sich aus diesem Pakt um Libanon. Und das Verderben, das Gericht wird im Norden losbrechen, steht beim Propheten. Also wir sind in der Endzeit, Leute. Und gerade in Harmagedon, weißt du, diese Schlacht von Harmagedon, was ansteht, und die steht an, und manche reden schon sehr frei darüber, Harmagedon. Und das ist nicht eine Sache von Jehovas Zeugen, Harmagedon. Harmagedon ist Megiddo, diese Schlacht, wo man dann wochenlang, monatelang, jahrelang das ganze Kriegsmaterial aufarbeiten muss und beseitigen muss und brauchen wird, um das zu beseitigen. Dort wird alles zusammengeholt. Harmagedon heißt das Ort der Bewahrung. Also auf der einen Seite die größte Katastrophe der Menschheit insgesamt und auf der anderen Seite Ort der Bewahrung. Und jetzt hören wir, weil du bewahrt hast, das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Gott wird die Seinen bewahren, die sich ans Wort Gottes halten. Weil du bewahrt hast, das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der großen Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und ich sage euch, diese Globalisierung muss kommen, die muss total ausreifen, denn dann kommt Offenbarung 17 zum Greifen und die Kaufleute weinten. Die weinten, gefallen ist Babylon. Da läuft kein Geschäft mehr, da läuft keine Kommunikation mehr. Der ganze Seelenhandel, die ganze Manipulation und Kommunikation funktioniert nicht mehr. Keiner will mehr ihre Ware. Gold wird man auf der Straße schmeißen. Geld wird nichts mehr bedeuten. Liest, gefallen bist du Babylon. Die Bibel verwendet sogar, die Offenbarung verwendet 2 Kapitel über den Fall Babylons. Babylon ist die Weltmacht. Babylon ist überall. Und zurzeit ist Babylon Amerika. Und beherrscht die Welt. Und jetzt sehen wir noch einen anderen Weg. Weißt du, die Weltgeschichte, das überschlägt sich. Was früher Jahrhunderte, Jahrtausende brauchte, geschieht in Wochen heute. Braucht man gar nicht mehr so lange. Weil wir leben in einer ganz anderen Welt. Und in der Offenbarung ist ein Heer, das nach Jerusalem gehen wird. Und die werden gehen. Ein Heer nach Jerusalem, diese Angst in Jakob. Das ist dieses Heer von 200 Millionen Soldaten. Ein Heer von 200 Millionen Soldaten. Man hat jahrelang gesagt, manche Bibelausleger haben gesagt, Chinesen sind das. Aber China hat kein Interesse an Israel. Was sollen sie in Israel? Aber um Israel sind 1,3 Milliarden Moslems. 1,3 Milliarden Moslems. Und die sind schnell zu bewegen. Und wenn denen gesagt wird, Jerusalem, und ich sage euch eines, es wird ein Tag kommen, dass die ganzen Moslems nach Jerusalem gehen werden. Und wir sehen in der Offenbarung, da kommen 2 Figuren. Da kommt der falsche Prophet und der Antichrist. Und wer ist der falsche Prophet und wer ist der Antichrist? Studiert die Bibel, liest es ausdrücklich. Und zwar für mich persönlich, eine Säule, ein Bein ist Mohammed, falscher Prophet. und unser Prophet und unser Prophet und mein Prophet und so weiter, Islam. Und der andere Säule ist die katholische Kirche. Papst Gregor der Große ist der Begründer des Katholizismus und beide sind zeitgleich, Mohammed und Gregor der Große. Und beide sind diese Säulen aus dem Standbild Daniels. Mohammed und so weiter. Und die katholische Kirche hat den Stellvertreter Christi auf Erden. Und Islam hat den Propheten, mein Prophet und so weiter. Und diese zwei, und die zwei werden in der Endzeit zusammenarbeiten. Und ich sehe diese Entwicklung. Islam und Katholizismus, die Religionen, das Gebet in Assisi ist nicht von ungefähr, dass hier die Religionen zusammen ist. Und weil nur Religionen Frieden auf dieser Welt schaffen werden. Und in dem Moment, wo sie sagen werden, Friede, Friede, wird das Verderben kommen. Wird das Verderben kommen. Und dann werden der falsche Prophet und der Antichrist, die werden ausgeschaltet, die werden da keine große Rolle mehr spielen. Das Weib, das dann dieses Tier getragen haben, das Tier, Völkerwelt, wieder ein Bild für die Völkerwelt. Die Politik, die benutzt die Religion nur als Trittbrett. Benutzt, ob es jetzt Islam ist oder Katholizismus ist oder die Kreuzzüge waren, was es auch immer in der Geschichte gewesen ist. Die Religion wird nur benutzt als Trittbrett. Aber dann kommt das Verderben. Also wir sind in der Endzeit. Wenn diese Dinge geschehen, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Und meine gute Hoffnung, mein Glaube ist immer, bevor das Verderben kommt, holt Gott die Seinen heim. Bevor die Erde unterging bei der Sintflut, hat Gott das Schiff bauen lassen, auch 120 Jahre voraus vorbereiten, lange Zeit vorbereiten lassen und dann noch 8 Tage Zeit gegeben dazu, noch obendrauf. Und die Arche war gebaut und die Menschen konnten gerettet werden. Bevor Sodom und Gomorra unterging, hat Gott Lot aus Ägypten, nicht aus Ägypten, aus Sodom und Gomorra rausgeführt, aufgrund vom Gebet vom Abraham, erlöse uns von dem Übel. So, bevor das geschieht, wird Gott es seinen erlösen, oder die Gemeinde aus Jerusalem rausgeführt nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan, wo die dann in Sicherheit waren, die Häuser verkauft hatten und ihr Geld im Sicheren hatten und dort anders in Pela sich eine andere Hütte kaufen konnten wieder und dort weiter wirtschaften, dann sich in alle Welt zerstreuten. Die haben nichts verloren. Gott hat im letzten Moment, bevor das passiert, wenigstens 30, 40 Jahre zuvor, ich denke jetzt Pela und Jerusalem, Fall Jerusalems, hat immer so ein 30 Jahre so Rhythmus, hat sie sein Volk rausgeführt. Und Gott führt auch seine Gemeinde aus dieser Welt raus. Lasst uns immer sensibel sein auf das Wirken des Heiligen Geistes. Immer mit dem Heiligen Geist mitgehen. Mit der Führung Gottes mitgehen. Mit der Leitung des Geistes mitgehen. So. Lasst mich ganz schnell noch weitergehen. Was darf ich euch noch sagen? Gott ist ein guter Gott. Amen. Gottes Gerechtigkeit ist eine gute Gerechtigkeit. Praise Gott. Ich werde noch ein paar Gedanken, ja, Joel Kapitel 1. Zu dir Herr rufe ich um Hilfe. Wenn du zu Gott rufst, Gott antwortet. Kapitel 2, Joel Kapitel 2, 26. Ihr werdet euch richtig satt essen. Und dann werdet ihr mich als euren Gott preisen, weil ich solche Wunder für euch getan habe. Du müsst sehen, Joel ist zuerst Rauch, Dampf, Sonne wird verfinstert, Pfingsten beginnt. Petrus predigt über Pfingsten, über diesen schrecklichen Tag des Herrn Joel und sagt, und dann werdet ihr euch satt essen können, ihr werdet Gutes haben, euch laben können und nie mehr werden andere Völker über euch spotten. Niemand wird mehr über dich spotten. Und er wird seine himmlische Vorratskammer öffnen und Regen auf euer Land herabsenden, zur rechten Zeit, damit eure Arbeit Frucht trägt. So, das ist, was Gott verheißen hat. Also euch blüht was Gutes. Euch erwartet was Gutes. Euch erwartet was Gutes. Der Herr ist der gerechte Richter. Der Herr ist, der seine Sache mit den Seinen zu Ende bringt. Joel Kapitel 4, Vers 2. Und dort ziehe ich zur Rechenschaft für alles, was sie meinem Volk angetan haben. Was die Gottlosen, was die Heiden, was die Frommen, was die Religiösen, dem Volk Gottes, und das bist du, das bin ich, das sind wir, das sind die, die an Jesus glauben, sie werden zur Rechenschaft gezogen vom Herrn. Nicht, wir müssen uns nicht verteidigen. Ich kann ganz getrost meine Sache Gott abgeben. Alle meine Dinge. Und egal was passiert, ich darf Gott abgeben. Er zieht alle zur Rechenschaft. Er zieht auch mich zur Rechenschaft. Er zieht auch die anderen. So wehe uns, wenn wir nicht richtig stehen. Wehe uns, wenn wir nicht auf den Herrn horchen. Aber zuerst lässt es Gott zu. Zuerst werden wir von allen Seiten bedrängt. Aber dann zieht er die anderen zur Rechenschaft. Und Gott will uns mit Gutem sättigen. Er wird das gute Land uns geben. Er wird uns Hoffnung geben. In Jesaja 49, Vers 4. Noch schnell ein paar Bibelverse. Du sollst vom Wort Gottes motiviert sein, vom Wort Gottes getröstet werden. Wenn das Wort Gottes dich nicht tröstet, kann dich niemand trösten. Wort Gottes ist Trost für uns, Licht für unseren Weg. Gott hat uns wunderbare Dinge vorbereitet, was kein Auge gesehen hat. Ich kann es gar nicht vorstellen, deine Fantasie reicht nicht dazu aus. Er will dein Leben mit Gutem sättigen. Und dann heißt es Jesaja 49, Vers 4, ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht, ich habe meine Kraft erschöpft und nichts erreicht. Hast du auch schon mal gedacht so? Bist schon bald 100 Jahre alt, hast du noch nichts erreicht. Ja, ich habe noch nichts erreicht. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Gott ist es, was uns Recht gibt und Recht macht. Er sättigt uns mit Guten. Psalm 130, Gott geht nicht nach unseren Sünden um. Gott interessieren unsere Sünden seit Golgatha nicht mehr. Gott messt uns nicht mehr nach unseren Sünden und Übertretungen. Ihn interessieren unsere Übertretungen nicht. Er hat mit unseren Sünden bereits auf Golgatha abgerechnet. Versteht es? Mit deinen Sünden ist bereits vor 2000 Jahren abgerechnet worden. Rechnet es nicht. Was jetzt gilt, ist seine Treue, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Psalm 130, wenn ich das noch lesen und lese das den ganzen Psalm, aber Vers 3 und 4. Würdest du unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Doch bei dir ist Vergebung und viel Vergebung, manche sagen sogar sehr viel Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Also, wenn du nach unseren Sünden messen würdest, Gott, vergiss es. In uns wohnt nichts Gutes. Uns ist für einen Zweck vergeben worden, unsere Sünden, damit wir ihm dienen, in Ehrfurcht ihm dienen, ihn anbeten. Beim Herrn ist viel Vergebung. Sein Erbarmen ist grenzenlos, wenn ich so in diesem Psalm lese. Und ganz besonders für Menschen, die seine Schuld bereuen oder ihre Schuld bereuen. Und Gott gibt das Gute. Und empfange jetzt das Gute. Lass dich von Gott beschenken. Ein Bibelwort, das ich, bevor ich wegfuhr, von Gott oder einen Gedanken von Gott bekommen habe. Gott sagt zu jemand von uns hier heute Abend, ich mag dich. Du bist mir wertvoll und wichtig. Ich mag dich. Hat zu dir jemand schon so gesagt, deiner Frau vielleicht, deine Freundin, dein Freund, dein Partner, ich mag dich, aber wie viel mehr und was bedeutet, wenn der Boss des Universums dir sagt, ich mag dich, ich nehme dich, ich bin für dich, ich mag dich. Wir werden die nächsten Tage über den Segen Gottes uns Gedanken machen und dass Gott uns segnet, dass er uns mit seiner Gegenwart beschenkt. Wir müssen nur empfangen. Wir müssen unsere Seligkeit empfangen. Wir müssen das ewige Leben empfangen. Wir müssen das Unvergängliche nur empfangen. Wir müssen nur empfangen. Das ist unsere Aufgabe. Du musst nicht mehr machen, als nur empfangen. Nur annehmen. Ist alles schon für dich gegeben worden. Jesus hat die Schattenseite des Lebens überwunden. Jetzt musst du nur noch annehmen, was Gott dir schenkt. Gott beschenkt dich mit Liebe und Sympathie, seine Liebe. Lass dich von Gott beschenken. Er will dir Gutes tun. Er mag dich. Er beschenkt dich mit neuen Inhalten, mit einer Fülle Gottes, mit seinem Reichtum, mit seiner Hoffnung. In der Bibel heißt es, schaut doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir dürfen Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. Das ist ein Geschenk. So, du bist Kind Gottes. Gott schenkt dir sein Vertrauen. Das ist sowas Gutes, wenn Gott dir vertraut. Vertraut dir sein Werk an, vertraut dir seine Wirklichkeit, vertraut dir die himmelsreichen Schlüssel, vertraut dir die Welt, mach was draus, kannst zupflastern, kannst Paradies draus machen, was du willst. Er vertraut uns Jesus. Du musst dir vorstellen, Gott gibt uns Jesus. Maria legt in den Schoß einer Mutter, eines sterblichen Menschen, legt er seinen Sohn. Er legt und du sagst ja, das ist schon gewaltig, aber du bist mehr als Maria heute. Er legt seinen Heiligen Geist in dir. Den Heiligen Geist. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Ist genauso als was Maria mit Jesus bekommen hat. Du bekommst Gottheit, Heiliger Geist in deinem fleischlichen Körper, in deinem irdischen Körper, in deinem schwachen, gebrechlichen Körper. Legt er dir die Gottheit, Heiliger Geist hinein. Ist das nicht gewaltig? Der wird bei euch bleiben sogar ewiglich. Selbst wenn du gestorben bist, geht er mit deiner Seele, mit deinem Geist mit. Gott beschenkt uns. Psalm 145, Vers 8. und folgende Verse. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Gott beschenkt uns, was du auch brauchst. Lass dich einfach nur beschenken. Lass dich beschenken. Lass Gott für dich sorgen. Lass Gott Gutes tun an dir. Ob du es verstehst oder nicht. Gott sagt, denke nur an mich, Jesaja 54. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Denk an Gott und Gott denkt an dich. Und Gutes kommt in deinem Leben. Ein Gedanke und dann beten wir. Psalm 50, 15. Interessant. Wir lesen nur dieses Martin-Luther-Deutsch. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Aber ich habe hier verschiedene moderne, richtige Übersetzungen auch. Glaube ich, dass es richtig sind, richtige Übersetzungen. Wohlklingende Übersetzungen, die Übersetzung, die mir gefällt sogar, die eine Botschaft in sich haben. Da heißt es, rufe mich in den Tagen deiner Not an. So will ich dich retten oder dir helfen oder deinen Fall lösen. Das klingt total. Rufe mich an in den Tagen deiner Not. In den Tagen deiner Not. Es ist fast so, als wenn die Frau, die in Wehen ist, die jetzt vor der Geburt steht, also die kurz vor was Großem steht, also nicht mehr kann, erschöpft am Ende ist, rufe mich an, dieses Wort in den Tagen deiner Not. Und als ich so das gelesen habe, hat Gott gesagt, meditiere, denk drüber nach und sagt den Leuten hier in der Gemeinde heute Abend, rufe mich an in den Tagen deiner Krankheit. Ich will dich heilen. Rufe mich an in den Tagen deiner Angst. Angst in Jakob. Geschwister, wenn wir nichts wissen, wenn diese Angst in Jakob kommt und die kommt, da war Holocaust, da waren die Pogrome, da war alles nur Zwerge. Wenn das kommt, rufe mich an in den Tagen der Angst. Ich will dich erretten. Und dann wird Gott vom Himmel für Israel streiten. Und dann wird Gott vom Himmel Recht schaffen und die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten. So steht es im Wort Gottes einmal. So, rufe mich an in den Tagen der Sorge, wo fast der Kopf dir platzt. Rufe mich an in den Tagen der Schwäche. Rufe mich an in den Tagen deiner Kämpfe, deiner Anfechtung, deiner Einsamkeit. Rufe mich an in diesen schweren Tagen. Ich will dich erretten. Ich will dir helfen. Ich will deinen Fall lösen. Gott will deinen Fall lösen. Lass uns aufstehen. Und lass unseren Fall von Gott lösen. Nicht von Menschen, nicht von Amerika, nicht von irgendwoher, nicht von der Bank, nicht vom Krankenhaus, nicht von irgendeiner Institution, auch nicht von einer Kirche und Gemeinde, nicht von einem Pastor. Unser Fall muss von Gott gelöst werden. Vater, ich danke dir, dass du unsere Fälle jetzt in deine Hand nimmst und dass du unser Rechtsanwalt, dass du unser Schiedsmann bist, dass du unser gerechter Richter bist und du löst unseren Fall. Halleluja, halleluja. Und hier heute Abend sind Geschwister, die große Sorgen, Nöte haben und ihr Fall muss gelöst werden. Und wir rufen zu dir. Halleluja. Die Bibel sagt, rufe mich an in den Tagen deiner Not, deines Elends, deiner Verzweiflung, deiner Verzagtheit, deiner Kämpfe, rufe mich an. Ich will dich erretten, dir helfen. Wir heben die Hände und beten zusammen und ich möchte dich einladen. Bete, rufe ihn an. Du musst rufen. Über deinen Mund muss Gott animiert werden, Gott angerufen werden, Gott ins Dasein gerufen werden. Rufe ihn an. Halleluja. Oh Gott, wir rufen jetzt gemeinsam zu dir. Hilf uns und sag ihm, was dir fehlt. Sag ihm, wo dir der Schuh heute Abend drückt. Sag ihm, wo du nicht rauskommst, wo du dich selbst eingeschlossen hast, wo du keinen Ausweg mehr siehst. In den Tagen deiner Not, deines Elends, will er dein Fall lösen. Halleluja. Wie eine Schwangere. Oh, die verzweifelt. Oh, die verzagt ist. Und hinterher freut sich, wenn das Baby da ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du unsere Fälle löst. Halleluja. Vielleicht hast du einen unlösbaren Fall in deinem Leben und du brauchst Gebet. Du brauchst irgendwie Gottes Hilfe. Dann streck dich zum Herrn aus und sag, Herr, ich bin so ein Fall. Ich bin ein Fall für dich, Jesus. Ich bin ein Fall für den Heiligen Geist. Ich bin ein Fall für den Himmel. Und wir sind alle solche Fälle für Gottes Handeln. Wir sind alle Oh, und für, Gott hat für uns eine Akte angelegt. Der Herr zeigt mir gerade, er hat für dich, mein Kind, eine Akte angelegt. Und ich bearbeite deinen Fall. Und ich werde deinen Fall lösen, zu meiner Zeit, auf meine Art. Und ich werde es diplomatisch lösen, sagt der Herr. Und ich werde für dich streiten und du wirst stille sein. Ich werde deinen Fall lösen. Ich werde mich rächen für deine Augen. Ich werde mich rächen für deine Hände. Ich werde mich rächen für deine Füße. Ich werde mich rächen für die Arbeit, die du umsonst und vergeblich verrichtet hast. Ich räche mich. Auch wenn die Menschen dir nicht gedankt haben, auch wenn sie dich nicht belohnt haben, auch wenn sie dir nicht geholfen haben und wenn du verzweifelt und erschüttert bist, ich nehme und bearbeite deinen Fall. Hier sind einige da, die haben einen ganzen dicken Aktenordner schon bei Gott, wo Gott bearbeitet diese Fälle. Die Bibel sagt, und das ist das Wort Gottes, was ich hier heute Abend bekomme, die Mühlen des Herrn mahlen langsam, aber trefflich fein. Die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber trefflich fein. Warte, mein Kind, warte auf meine Stunde, warte auf mein Eingreifen. Ich löse deinen Fall, spricht der Herr. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel, du meinst gut mit mir. Du hast nicht Gedanken des Leides mit mir. Und du löst meinen Fall auf deine Art. Ich lege meinen Fall jetzt ganz bewusst in deine Hände. Und ich werde mich nicht mehr kümmern um die Lösung meines Falls. Es ist dein Problem jetzt, Gott. Und ich weiß, du wirst alles wohl machen. Dein Wort sagt, befiehl mir deine Wege. Hoffe auf mich und ich werde es wohl machen. Und ich warte auf das Wunder des Wohlmachens im Namen Jesu. Ob ich in dieser Welt oder in der anderen Welt, irgendwo werde ich es erleben. Deine Antwort wird kommen. Und meine Gebete und meine Tränen sind nicht verloren. Die hast du alle notiert. Und du wirst selbst sie beantworten. Auch wenn jetzt meine Gebete noch verhindert werden. Teufel, du kannst meine Gebete nicht auf Dauer verhindern. Jesus ist Sieger. Amen, Amen, Amen. Du hast so viel Unrecht erlebt. So viel Unrecht einstecken müssen. So viel Unverschämtheiten geschluckt. Dein Herz ist vergiftet. Und Gott sagt, ich will ein Wunder an dir wirken. Ich will dein zerbrochenes Herz heilen. Und du hast in den letzten Tagen Herzprobleme gehabt. Es ist nicht von ungefähr. Gott sagt, es ist Zeit, mein Kind, dass ich deinen Fall anfange zu lösen. Auf meine Art. Ist vielleicht irgendjemand hier, für den ich jetzt beten darf und kann. Ich weiß, ich kann deinen Fall nicht lösen, will auch nicht. Bin nicht der Herr Gott, aber Gott kann. Gott löst deinen Fall. Und für Gott gibt es keine unlösbaren Fälle. Er löst das Unlösbare. Und er sagt, dein Herz, ich heile dein Herz. Halleluja, Vater, ich danke dir. Oh Gott, du berührst dieses zerbrochene Herz gerade jetzt. Der Herr heilt dein zerbrochenes Herz. Genieße die Heilung Gottes. Der Strom der Heilung fließt durch deine Seele. Wir beten in Sprachen. Oh, Geschwister, hier kann nur der Heilige Geist ein Wunder schenken. Oh, diese Wunden der Seele, die Angriffe, die auf diese Seele gestartet worden sind. Vater, du bist es. Oh, du bist ein Vater für deine Kinder. Halleluja, du liebst meine Schwester. Du hältst sie bei deiner rechten Hand und du lässt sie nicht fallen. Menschen haben dich fallen lassen. Aber die Liebe Gottes ist über dein Leben. Oh, die Liebe Gottes. Und der Herr sagt, wie eine Henne ihre Küchlein deckt, so decke ich dich jetzt. Ich kann mit dir mitfühlen, mein Kind. Und ich kann mit dir mitfühlen, mit deinem Elend. Gott kann mit deinem Elend mitfühlen jetzt. Er ist Christ geworden durch Jesus. Er ist Mensch geworden. Er hat die Tiefen des Menschseins durchlitten. und in seine Wunden wird deine Seele geheilt. Halleluja, da ist so viel abgebrochen. So viel abgebrochen. Die Stürme haben an deiner Küste getobt. So wie ein Meer tobt und die Küste wegwäscht und abbricht, so ist so viel bei dir abgebrochen. Aber der Herr sagt, ich ziehe dich näher und fester in mein Land, in mein Reich. Und du musst nicht am Abgrund und über den Abgrund stehen. Meine Hand ist auf deinem Leben. Oh, Glory. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Dein Herz wird von Gott berührt jetzt. Dein Herz wird von Gott, oh, von Gott gereinigt, von Gott gefestigt, von Gott gegründet. Halleluja. Sei heil in Jesus. Und das, was dich fressen wollte und will und gierig nach dir sich ausstreckt und dich fassen möchte, das wird von mir gefressen, spricht der Herr. Das, was dich fressen will, wird von mir gefressen. Halleluja. Das, was dich zerstören möchte, wird von mir zerstört, sagt der Herr. Das, was dich ruinieren will, wird von mir ruiniert. Hukaparamakashante, hör zu. Das, was dich ruinieren will, wird von Gott ruiniert. Oh, du musst deine Hände nicht schmutzig machen. Es wird von Gott ruiniert. So wie Habakkuk es gesagt hat. Hupalarashinturisinti. Gott, ich danke dir für deine Treue zu deinen Kindern. Wir haben es nicht verdient, oh Gott. Oh Gott, es ist Erbarmen, es ist Gnade und weiter nichts. Amen.